was kann ich noch entdecken? Wo kann ich neue Gedanken, neue Formen, irgendwas, was berauschend wirkt, entdecken? Und das muss gar nicht so laut wie möglich sein, es kann auch so leise wie möglich sein.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. 10 Neuerscheinungen aus 10 unabhängigen Verlagen sind auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025 versammelt. Damit würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das Engagement der Verlage. Zudem macht die Liste Bücher sichtbar, die der Rede und des Lesens unbedingt wert sind. Und des Hörens. Die Podcast-Reihe wird zur Bühne für herausragende Bücher und für die Menschen, ohne die es diese Bücher nicht gäbe. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Kulturjournalistin und habe mit den Verlegerinnen und Verlegern gesprochen. Auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025 steht die 24. Ausgabe der literarischen Zeitschrift Krachkultur. Krachkultur erscheint einmal im Jahr im Krachkultur Verlag. Im Podcast Bayerns Beste begrüße ich Martin Brinkmann, Literaturagent, Herausgeber der Krachkultur und seit 2022 auch Verleger von Weißbuchs. Herzlich willkommen, lieber Herr Brinkmann.
Ja, servus, danke für die Begrüßung.
Krachkultur, schreibt Andreas Platthaus von der FAZ, ist ein Leuchtfeuer unter den literarischen Zeitschriften. Die Süddeutsche Zeitung bescheinigt ein wunderbares Vergnügen. Laut Cicero ist Krachkultur Deutschlands frechste Literaturzeitschrift. Ich habe mich gefragt, ist es überhaupt eine Zeitschrift oder ist es nicht eher eine Anthologie?
Ja, es ist ein Taschenbuch, das wir als Zeitschrift benennen, aber gucken wir uns unsere Kollegen an von Sinn und Form, Akzente, Neue Rundschau und so weiter. Das sind ähnliche Taschenbücher. Deshalb habe ich mir erlaubt, es Zeitschrift zu nennen. Und durch die Zeitschriftenbenennung bekommt es auch nochmal die Möglichkeit, in den Bahnhofsbuchhandel zu kommen als Zeitschrift. Eine vertriebstechnische Angelegenheit.
Ah, verstehe. Und ich glaube, Sie nennen es jetzt Buchzeitschrift, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mich dazu durchgerungen habe, weil es wirklich verwirrend ist für die meisten Menschen, so ein dickes Taschenbuch in die Hand zu bekommen und dann soll das eine Zeitschrift sein. Mit Zeitschrift identifiziert man ja eher den Kicker oder die Autobild oder sowas, ein Blättle im größeren Format.
Heft 24 hat es jetzt auf die Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher geschafft. Das Thema ist Familie. Nun wissen wir alle, der Familie entkommt niemand. Trotzdem, warum gerade dieses Thema in diesen Zeiten?
Wir hatten schon viele Themen durchdekliniert in den Ausgaben zuvor, wie etwa das Thema Liebe. Das hatte tatsächlich den Anlass, weil damals der Angriff auf die Ukraine losging und wir wollten ein Gegenzeichen setzen, das man von unserer Zeitschrift nicht erwartet hätte, weil wir ja immer so böse Krach machen wollen. Davor hatten wir das Thema Arbeit und jetzt das Thema Familie. Wir sprechen ja viel von der Spaltung in der Gesellschaft und diese Spaltung findet ja in der Familie statt. Vielleicht haben Menschen da einiges erlebt und sowieso findet in der Familie ja auch ohne einen von außen eindringenden Spaltpilz auch sowieso viele natürliche Spaltpilze, ihre Explosionen. Insofern ist die Familie ja immer ein Dauerbrenner für jeden. Also selbst wenn man ein Waisenkind ist, dann hat man ja auch mit der Familie zu tun, die leider nicht da ist. Verstehen Sie?
Absolut. Und die Familie eben ist, kann man ansiedeln zwischen Kunststück, Ärgernis, Ort großer Verletzungen, aber eben auch Ort einer ganz großen Sehnsucht. Familie ist das, wo man hingehört oder zumindest hingehören will.
Wir haben ja dieses berühmte Tolstoi-Zitat, dass Sie, wie geht es noch? Warten Sie, ich habe Sie extra aufgerufen. Glückliche Familien sind alle gleich. Jede unglückliche Familie ist auf ihre Weise unglücklich. Und die Literatur verbreitet ja im Grunde genommen eher das Unglück als das Glück. Wie sagte Freud mal nur, der Glückliche fantasiert nicht. Also das Unglück ist überhaupt schon die Voraussetzung fürs literarische Schaffen. Das mal als Basis. Und ansonsten haben wir ja noch unseren Hausheiligen Heimito von Doderer bei der Zeitschrift Krachkultur. Der sagte, wer sich in Familie begibt, kommt darin um. Und so wird das auch dargestellt in den Beiträgen, die wir in dieser Ausgabe gesammelt haben.
Sie haben für dieses riesengroße Thema, das es nun mal ist, haben Sie wie sehr oft bei der Krachkultur ganz verschiedene Formen gewählt. Also es gibt Essays, Erzählungen, Gedichte, es gibt Mischformen. Die Vielfalt der Formen allein und derer, die mitgeschrieben haben, beantwortet also direkt die diversen Zugänge, die man zur Familie haben kann. Ich möchte noch aufs Cover zu sprechen kommen. Das zeigt Menschen im Fallen. Im Hintergrund sehen wir eine Hausfassade. Es ist ein sehr kunstvoller Blickfang. Aber die Aussage, Familie ist Absturz. Ist es das, was Sie in diesem Bild lesen?
Nein, nicht nur. Auch die Familie ist auch ein sympathisches Chaos. Das Bild ist ja nicht realistisch. Das muss man sich im übertragenen Sinne vorstellen, dass dort die Unruhe, die Widersprüche, die Verletzungen immer im Gange sind und so taumelt alles durcheinander. Und ob die irgendwo landen werden, diese Figuren, das muss man dann nachlesen.
Was ist drin im Heft?
Beginnen tut es mit der taiwanisch-amerikanischen Autorin Ka-Ming Chang. Und die hat einen wunderbar skurrilen, surrealen Text geschrieben, in dem sie von allerlei Tanten berichtet, die sie kennt. Und was diese Tanten so Kurioses vollbracht haben in ihrem Leben oder beziehungsweise in ihrer durcheinander gewirbelten Erinnerung an diese Tanten. Also es macht eine große Freude, diesen quasi Nonsens zu lesen. Aber umso länger man liest, bekommt man raus, es handelt sich ausnahmslos um Migrantenschicksale und plötzlich bekommt das Thema doch eine Tiefe und Ernsthaftigkeit, die man am Anfang nicht vermutet. Dann haben wir dabei unsere beste Entdeckung überhaupt, würde ich sagen, die in der Krachkultur jemals getätigt wurde, nach der wohl berühmtesten deutschen Entdeckung, die wir in der Krachkultur hatten, falls ich das einschieben darf.
Aber unbedingt.
Wir hatten nämlich in der Ausgabe 9 2001, da hat ein ganz, ganz junger Autor namens Sascha Stanisic seinen allerersten Text überhaupt veröffentlicht. Und das war bei uns in der Krachkultur. Damals konnte sicherlich noch keiner ahnen, was mal aus ihm werden würde. Weswegen ich jedem Zuhörer nur meinem neuesten Werbespruch entgegenrufen kann. Wer wissen will, was in 20 Jahren den Deutschen Buchpreis gewinnt, der kann heute das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe studieren und schon fündig werden.
Sie haben noch einen anderen Werbespruch, der ist auch nicht von schlechten Eltern, um mal beim Familienbild zu bleiben. Die Krachkultur bringt von München aus die Literatur voran. Na bitte. Ich weiß, es hat jetzt auch eine mitgeschrieben, die Nobelpreisverdächtig ist sozusagen.
Diese Dame, die früher übrigens ein Mann war, ist wahrscheinlich die hochkarätigste Entdeckung, die Krachkultur bisher gemacht hat. Das ist die Autorin Gariel Lutz, eine Amerikanerin, die auch schon seit Jahrzehnten in Amerika ihre wirklich kruden Kurztexte veröffentlicht. Zunächst mit ganz, ganz großer Ablehnung, aber in den letzten Jahren, vor allem eine jüngere Generation um Autorinnen wie Otassa Moschfek und so, beziehen sich auf sie und fühlen sich heimisch in diesen Texten, was vermutlich damit zu tun hat, dass Gariel Lutz diese Geschlechtsdysphorien schon wahrgenommen hat, bevor überhaupt irgendjemand von uns anderen wusste, dass es sowas gibt. Und so kommen wir dann wieder zum Familienthema zurück. Denn natürlich ist die Familie auch der Ort, wo sich die Frage gestellt wird, welche Identität, welche Geschlechtsidentität wird erwartet, welche habe ich eigentlich und so weiter und so fort. Schönerweise hatten wir kaum die Gariel entdeckt und erstmals in unserer 2021er Ausgabe das Arbeitsheft veröffentlicht gehabt. Da kam die Meldung, dass sie bei den Wettanbietern auf den Nobelpreis tatsächlich ganz oben mit dabei ist.
Ich würde gerne noch einen Text erwähnen, nämlich den von So Jenny, die zumindest eine Kindheit beschreibt, in der die RAF eine Rolle spielt, das Verstecken eines RAF-Terroristen, Christian Klar, wenn ich es richtig weiß. Also eine politische Dimension, das führt mich zu der Frage, wie politisch ist denn die Krachkultur und wie politisch muss Ihrer Meinung nach Literatur heute sein?
Wir bezeichnen uns ja auch als eine ganz unideologische Zeitschrift und das wollen wir auch sein. Wir sind nicht verhärtet ideologisch. Das heißt, in der Geschichte der Krachkultur hatten wir sowohl linke Anarchisten als auch rechte Nationalbolschewisten veröffentlicht. Die Krachkultur ist der Meinung, dass eigentlich jedes Thema erlaubt sein darf. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Literatur ist eigentlich nicht politisch korrekt. Das widerspricht sich.
Deshalb haben Sie, um all dem, dieser ganzen Vielfalt, diesem ganzen Denken, den Ideen, den Personen natürlich, eine Bühne zu geben, die Krachkultur gegründet. Was hat Ihnen dann schlussendlich den Anstoß gegeben zu sagen, doch, wir machen es jetzt selbst. Es gibt die Krachkultur, wir hauen auf den Putz der Literatur oder des Literaturbetriebs.
Als die Zeitschrift gegründet wurde, da waren wir ja noch Schüler, also sehr unerfahren in allerlei Dingen. Vielleicht für unsere Zuhörer, die Zeitschrift wurde 1993 auf dem niedersächsischen Land gegründet, von zwei Schülern, wie gesagt.
Einer davon waren Sie?
Genau, den und der andere Fabian Reimann, den offenbar zu langweilig war und aus einer Beschäftigung mit etwas lauterer Musik und auch mit der Literatur kam uns, was weiß ich, bei welchem Schnaps die Idee, jetzt könnten wir eine Literaturzeitschrift gründen. Und wissen Sie, wenn man wüsste, was da alles dranhängt, dann würde man es gar nicht gründen. Es ist also gut, gar keine Ahnung zu haben. So stolpert man siegesgewiss drauf los und macht so nach und nach seine Erfahrung. Aber Sie haben bestimmt recht, dass das Ganze davon angetrieben wird, von diesem Entdeckergeist. Was kann ich noch entdecken? Wo kann ich neue Gedanken, neue Formen, neue irgendwas, was berauschend wirkt, entdecken? Und das muss gar nicht so laut wie möglich sein, es kann auch so leise wie möglich sein. Wissen Sie, es kann so politisch aufgeladen wie möglich sein, es kann aber auch aggressiv unpolitisch sein. Hauptsache, es bewegt, es berührt, es spricht einen an und langweilt nicht.
Die 24. Ausgabe der Krachkultur steht in diesem Jahr auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher. Was erhoffen Sie sich davon? Was ist die Aufgabe und die Möglichkeit einer solchen Liste?
Ja, dass etwas Licht auf auch diese Publikation fällt. Natürlich auch auf die anderen, die auf der Liste sind, aber auch auf unsere hier. Und dass noch mehr Menschen in Bayern wissen, dass es die Krachkultur gibt, dass man sie auch käuflich erwerben kann und dass es eine Bereicherung sein kann, sie zu lesen.
Mir sind jedenfalls sehr viele Lichter aufgegangen. Lieber Herr Brinkmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. Mehr Infos zur Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025, mehr Infos zu den unabhängigen Verlagen, mehr Infos zu den ausgezeichneten Titeln und alle 10 Podcast-Episoden findet ihr auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, auf der Website des Literaturportal Bayern, auf den Verlagswebsites und auf den Websites der Künstlerinnen und Künstler. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören und Weiterlesen.